wollte gerade jemand klatschen, ich hätte auch mitgeklatscht. Das kann man schon tun. Freude zum Ausdruck bringen, das ist nicht schlecht. Ja. Ich bin vor 5 Monaten angesprochen von eurem Prediger, angesprochen worden, ob ich mal eine Predigt halte. Das ist also jetzt schon ewig her. Und wenn ihr heute feststellt, dass vielleicht Teile der Predigt aus der Lektion sind, dem ist nicht so, das ist Zufall. Ich habe damals, das war schon also im 2. Viertel, die Lektion noch gar nicht gehabt. Meine Gedanken, die ich mir gemacht habe, sind Gedanken, die immer wieder, die anderen für sich das Wichtigste sind, nämlich Gedanken über die Liebe. Es betrifft jeden Menschen. Es betrifft klein und groß. Da gibt es ja einmal die menschliche Liebe und es gibt die, wie wir heute auch in der Lektion mit gesprochen haben, die göttliche Liebe. Da habe ich 3 Fragen mir gestellt. Was macht einen Menschen wertvoll? Was macht uns wirklich wertvoll? Und dann komme ich irgendwie zu dem Schluss, naja, wertvoll ist man nur durch Liebe. Bei allen Antworten, die ich zu diesem Thema versuche zu geben, berühren wir auch diese 3 vorausgegangenen Worte. Ich bin mir auch bewusst, dass diese Gedanken, die ich sage, nicht das ja, Nonplusultra oder das Letzte war, optimal war. Ich versuche, die Gedanken, die mich dabei bewegten, euch weiterzugeben. Und es soll uns anregen, über dieses Thema immer wieder selber nachzudenken und unser Leben von Liebe bestimmen lassen. Und wir werden sehen, das ist gar nicht ganz einfach. Schlagen wir mal, den Text kennen wir alle, aber ich bitte doch, das mit aufzuschlagen, 1. Korinther 13, 1 bis 8 und den Vers 13. Wenn ich in allen Sprachen, ja, 1. Korinther 13, 1 bis 8 und 13. Ich war jetzt ein bisschen schnell, weil ich das schon aufgeschlagen hatte. Wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja, wenn ich mit Engelszungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke oder ein lärmendes Tamburin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Ja, selbst wenn ich in all meinem Besitz an den Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Ja, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie, sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Es wird einmal keine Prophetien mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch Erkenntnis wird nicht mehr nötig sein. Und jetzt Vers 13. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe ist die größte. Paulus sagt hier so viel über die Liebe. Wenn wir das richtig nachsinnen und nachdenken, werden wir einige Probleme haben, weil wir dem nicht so gerecht werden können. Und wir werden das immer wieder feststellen, dass wir nicht vollkommen sind in dem, was gefordert ist, auch wenn wir es versuchen. Aber je mehr man sich mit etwas befasst, umso eher kann es uns gelingen, das auch auszuleben. Was macht einen Menschen wertvoll oder wie wertvoll ist ein Mensch? Von materiellen Wert her, da kommt nicht viel raus. Das sind 4 Euro. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Kalzium, ein bisschen Eisen. 4 Euro. So wertvoll ist der Mensch. Man kann das noch aufpäppeln oder aufwiegen, indem man es, so wie das heute manchmal möglich ist, Ersatzteile schon vorher verkauft, menschliche Ersatzteile, dann kann man bis zu 100.000 Euro kommen. Ja? Wenn ein Mensch gekidnappt wird, dann kann das Lösegeld ins Unermessliche steigen. Wir sehen, wertvoll sein ist relativ. Ich habe ja angefangen mit den 4 Euro, mit den 1.000 und mit ins Unermessliche. Das ist relativ, wie wertvoll ein Mensch oder wie wertvoll, dass man den Menschen einschätzt. Ich komme zum Punkt, wo ich sage, also das kann ich nicht ansetzen. Wann ist dann ein Mensch wertvoll, sodass wir ihn lieben können? Oder ich will mal so sagen, leichter lieben können. Da drängt sich mir auf, wenn jemand vielleicht gute Eigenschaften hat. Ist ein schöner Mensch leichter zu lieben, das heißt, oder sprich, ist ein schöner Mensch wertvoller? Das sind Fragen. Ist ein ruhiger Mensch wertvoller? Ist er leichter zu lieben? Muss ich immer dazu sagen. Ein Mensch, es gibt Menschen, die haben eine besondere Ausstrahlung. Ist ein solcher Mensch wertvoller? Es gibt sportliche Menschen, sportliche Typen. Ist ein sympathischer Mensch leichter zu lieben? Ist jemand, der gerne lacht, der gerne Freude hat, leichter zu lieben? Ja. Oder jemand, der gerne spricht, sich gerne unterhält. Wenn ich jetzt etwas noch nicht angesprochen habe, was du an einem Menschen gerne sehen würdest, dann setzt das noch hinzu. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Nach 10 Jahren sind solche Sachen, wie ich gerade aufgezählt habe, vielleicht für dich nicht mehr so, ja, so gut oder so wertvoll. Und ich mag das nicht mehr so wie früher, wenn auch andere Eigenschaften noch vorhanden sind. Im schlimmsten Fall kann sich das, was man vorher als wertvoll oder was man gerne wollte, an jemand anderem, worauf man ihn ja gern hatte, umändern. Ja, es kann so weit gehen, dass man das sogar hasst. Es sagte mal jemand zu mir in einem Gespräch, als ich ihn über seine Liebe zu einer bestimmten Personengruppe fragte, mit denen er gerne zusammen war, warum hast du keinen Kontakt mehr zu diesen Leuten? Ja, da meinte er, ganz einfach, die Chemie hat nicht mehr gestimmt. Die Chemie hat nicht mehr gestimmt. Und dann war er nicht mehr so gern mit diesen Leuten zusammen. Das heißt, auch das sehen wir, dass das nicht wirklich das sein kann, was einen Menschen wertvoll macht. Wie wir alle wissen, wenn ich beim ersten anfange, die Schönheit vergeht, was dann bleibt? Kann man dann noch lieben? Ja? Stellen wir uns mal eine Silhouette vor. Ich drehe mich um und ihr seht eine Silhouette oder einen Schatten eines Menschen. Und ich sage zu dir, den Menschen, stell dir den vor, den solltest du lieben. Was würdest du mir denn sagen? Also ich muss immer von meiner Schwachheit auch ausgehen, um diesen Menschen wirklich lieben zu können, muss ich erst einmal wissen, was dahinter steckt. Ich möchte die Silhouette ersetzen, dann kommen wir dem noch ein bisschen näher mit einer Puppe oder einem Teddybären eines Kindes. Ja? Wie können Kinder dieses Spielzeug innig lieben und wenn es noch so alt ist? Ich stelle das immer wieder fest, auch jetzt waren wir bei unseren Enkeln. Ja, die Puppe, die kann man fast nicht mehr anschauen, aber sie liebt diese Puppe. Warum liebt sie diese Puppe? Warum? Wie können Kinder sowas lieben, wo es schon alt und schmutzig ist? Wir würden sagen, Schrott, wertloses Zeug. Ja, aber das Kind kann der Puppe alle seine Sorgen und Nöte anvertrauen. Jederzeit ist es die Puppe zur Verfügung. Die Puppe ist für das Kind wertvoll. Das werdet ihr mal feststellen, wenn euer Kind eine Puppe liebt oder euer Enkel und es muss ins Bett und die Puppe oder das ist Daddy oder was auch immer ist nicht da. Habt ihr das schon mal erlebt? Da gibt es einen Aufstand. Nicht? Lieben und geliebt werden, das macht wertvoll. Jetzt muss ich mich gleich fragen, liebt mich jemand? Liebt dich jemand? Liebst du jemand? Vielleicht kannst du sagen, ja, meinen Mann, meine Frau, mein Kind. Es mag dich für momentan erfüllen. Aber was ist dann, wenn diese, die du liebst, nicht mehr da sind? Wenn diese Menschen, die du liebst, verzogen sind, irgendwo leben, wo du gar nichts hin kannst, so schnell, einmal im Jahr, so wie wir das momentan erleben, unsere Tochter in Amerika ist, mit den Kindern, ja, mit der Liebe ist es nicht ganz einfach. Und wenn ich jetzt noch einen Text hinzunehme, ja, dann wird es mit der Liebe noch viel schwieriger. In Matthäus 5, Vers 44, da sagt Jesus etwas über Liebe. Dann Matthäus 5, Kapitel 5, Vers 44. Ich sage aber, liebet eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Also das ist nicht von mir. Entschuldigt, das kam jetzt nicht von mir. Das hat Jesus gesagt. Liebet eure Feinde. Wisst ihr, da habe ich immer dran zu knacken. Also ich weiß es nicht. Irgendwo bin ich noch ziemlich weit ab. Irgendwo, ich versuche. Jetzt versuchen wir mal so gemeinsam diesen Anspruch, den Jesus stellt, näher zu kommen, will ich mal sagen. Denn für mich ist es fast unerfüllbar. Ich muss an den, sonst würde ich würde dann fast kapitulieren, da muss ich wieder an den Eingangstext vom Korinther, vom Paulus erinnern. Es soll alles in Liebe geschehen. Ich nehme, und das hat mich sehr beeindruckt, da bin ich auch jetzt nicht drauf gekommen von mir, sondern oder von der Lektion. In der letzten Lektion hatten wir etwas stehen von einem Augustinus von Hippo, stand nicht dagegen, Kirchenvater in Afrika. Und er hat Folgendes geprägt. Er fordert alles Handeln heraus aus der Liebe zu begründen und zu tun. Er sagt, Liebe und tu, was du willst. Ist doch gut, ne? Was hören wir als erstes? Oder was prägt sich bei uns ein? Tu, was du willst. Also mir ist es so gegangen. Es klingt wirklich gut für uns. Wir können tun, was wir wollen. Liebe natürlich auch. Nein. Das stimmt nicht und so hat er das auch nicht gemeint. Und da habe ich mich ganz arg gewundert. Er schreibt dann, passt mal gut auf, er schreibt, nein, ich muss zuerst mal sagen, bist du ja schon mal mit jemand aber unverzüglich in Streit oder in Diskussion geraten, wo du hinterher gesagt hast, da hätte ich doch ruhiger oder hätte ich lieber mich nicht so engagiert. Mir ging das oft so, weil ich immer ein bisschen aufbrausend bin und leicht. Und dann habe ich mich immer schon so wunderbar gefühlt, wenn ich dann ruhig gesagt habe, na, das ist nicht so. Und habe mir gedacht, du bist schon weit. Wisst ihr, was der Augustinus meint? Schweigst du, das ist jetzt die nächste Stufe, jetzt gibst du gar keine Antwort, schweigst du, dann aber nicht aus Trutz oder aus Hass oder weil du sagst, vielleicht lasse ich mich zu weit dann gehen, sondern er sagt, schweigst du, dann schweig. Er sagt ja auch vorher, alles, was du tust, aus Liebe. Wenn du schweigst, dann schweige aus Liebe. Aha. Und wenn du redest, er führt es dann weiter aus, also wenn ich mit jemand rede und möchte gerne ihm etwas ganz bestimmt sagen, er sagt auch, redest du, so rede aus Liebe. Also alles, was du tust, ja, es geht auch weiter und sagt, kritisierst du? Kritik üben ist bei uns in. Nicht? Es ist auch, man kann das ja auch in einem freien Land tun und man hat ja auch so viele Meinungen und so viele Dinge, die der eine sieht so, der andere sieht so und ich meine, das wäre besser so. Aber er sagt, ja, Kritik ja. Aber überlege dir, kritisierst du aus Liebe? Wenn du kritisierst, dann kritisiere aus Liebe. Und das ist doch was ganz anderes. Und verzeihst du? Verzeihst du, weil du einsiehst, dass du einen Fehler gemacht hast oder der andere zu dir kommt und dich um Verzeihung bittet? Sagst, na ja gut, vergessen wir. Nein, nein. Verzeihst du, so verzeihe aus Liebe. Ja. Es ist nicht ganz einfach. Aber wenn wir das alles beherzigen, bei allem, was wir tun, nämlich Dinge aus dem heraus zu tun, weil wir in dem anderen Menschen einen wertvollen Menschen sehen, den Gott liebt, dann würde manches ganz anders aussehen. Lass also all dein Handeln und Tun, Denken und Sprechen in der Liebe wurzeln. Dass dies für einen Christusnachfolger so sein soll, zeigt uns Jesus in seinen Worten. Ein Gesetzeslehrer kommt mit einer hinterlistigen Frage zu Jesus. Nachdem die Pharisäer Jesus ja auch schon in eine Falle locken wollten mit Fragen über Steuer, Auferstehung. Was würdet ihr mir antworten? Ich stelle euch auch jetzt eine Frage. Was ist für euch in der Gemeinde am wichtigsten? Also es kam ein Pharisäer zu Jesus und fragt, was ist das Wichtigste? Ich frage euch jetzt mal, was ist das Wichtigste? Ihr braucht mir nicht die Antwort geben, aber selber eine Antwort finden. Ich habe dann mir gesagt, ja, das Wichtigste ist, also dass Frieden ist in der Gemeinde. Das Wichtigste ist, dass wir, Freiheit haben. Das Wichtigste ist, da komme ich jetzt schon an ein Ding, dass wir auch Musik haben. Wenn jemand musikbegeistert ist, dann musst du ihn fragen, was für ihn das Wichtigste ist. Und dann sagt er, ja, in der Gemeinde Musik. Ja. jetzt sage ich, es mag mal alles recht sein, aber wenn das ohne Liebe geschieht, ist es unwichtig. Lehrer, welches ist das? Also der Pharisäer kommt zu Jesus, oder Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und wir kennen das in Matthäus 22, brauchen wir es nicht aufschlagen. Ihr könnt es aber auch, Vers 36, die Antwort von Jesus. Du sollst Gott lieben über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, Jesus sagt es bewusst, Gott lieben. Aber das geht nur deshalb, weil Gott den Menschen zuerst geliebt hat. Deshalb sind wir auch wertvoll. Gott hat den Menschen geliebt, bedingungslos, grenzenlos. Ja, der Beweis ist der Hingabe seines Sohnes, ein Teil der Gottheit. Ja, Gott hat den Menschen nicht nur zuerst geliebt, sondern in Johannes steht noch mehr. In Johannes steht im 1. Johannes 4, Vers 16, den könnten wir mal aufschlagen. 1. Johannes 4, Vers 16, da schreibt Johannes: Das haben wir erkannt und wir vertrauen fest darauf, fest auf Gottes Liebe. Und hier heißt es, Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ja, er sagt nicht, dass Gott den Menschen liebt. Das sagt er schon auch vorher. Aber er geht in eine Steigerung und sagt, Gott ist ganz Liebe. Gott ist ganz Liebe, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil das für uns unbegreiflich ist. Ja, und wenn ich von diesem Gott der Liebe spreche und versuche, den zu ergründen, Gott ist ganz Liebe, gab seinen Sohn, ein Teil der Gottheit, muss ich natürlich zwangsläufig auch an etwas, stoße ich an etwas, nämlich Gott ist auch ganz gerecht. Gott ist ganz Gerechtigkeit und jetzt wird es wieder schwieriger. Aber dieses Thema werde ich später noch einmal kurz anstreifen, sonst sind wir zu lange da. Ich gebe uns jetzt einmal vier Beispiele über der Liebe Gottes, über die Liebe Gottes. Wir lesen in 1. Johannes 13, Vers 23, das ist das erste Beispiel. Johannes 13, Vers 23. Da spricht es von Johannes. Ja, wir kennen ja das von dem Johannes, den Jünger Johannes, und es wird oft gesagt, er war der Lieblingsjünger. Da heißt es hier, ganz nah bei Jesus hatte der Jünger seinen Platz, den Jesus am meisten liebte, steht in meiner Übersetzung. Ja, wir können noch Johannes 19, Vers 26 dazu nehmen, dann wird es noch vielleicht erhärtet. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, er soll jetzt dein Sohn sein. Meine Frage an euch ist jetzt, hatte Jesus Johannes lieber als die anderen? Schwierige Frage. Ich selbst sage nein. Ich sage so viel, Johannes mag das so empfunden haben, aber lieber? Johannes hat empfunden, Jesus liebt mich. Und wir haben ja auch jetzt im Johannes gelesen und Johannes selber war der Schreiber. Warum soll er das nicht schreiben, dass Jesus ihn liebt? Ich komme zum zweiten Beispiel. In Johannes 21, 15 bis 17. Nach dem Essen fragte Jesus Simon Petrus: Simon, das war nach seiner Auferstehung, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Mehr. Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Das sagt Petrus, nachdem er ihn doch verleugnet hatte. Du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Ja, dann sagt Jesus, dann weide doch meine Lämmer. Und das geschieht dreimal, fragt Jesus eben dem Petrus, hast du mich lieb? Meine Frage ist jetzt, und Jesus wusste ja, dass er ihn verraten hatte, dass Petrus ihn verraten hatte. Hat Petrus das Gefühl gehabt, aufgrund dieses Vorganges, ich könnte mir das vorstellen, also ich soll seine Lämmer weiden, die Gemeinde weiden, Jesus liebt mich am meisten, würde ich jetzt sagen. Das schreibt jetzt der Johannes nicht so, weil es ist ja der Hannes, der das schreibt, ja? Versteht das recht? Ich bringe ein Beispiel dazwischen, bevor ich nochmal auf zwei Beispiele aus der Bibel komme. Eltern hatten drei Kinder. Das älteste Kind, ein Bub, war eine Zangengeburt. Es wurde der Gedankengang verletzt. Und nach der Geburt hatte das Kind Hirnhautentzündung und wurde auf Anraten des Arztes zu heiß gebadet, was man ja manchmal so sagt, wurde zu heiß gebadet. Das Kind blieb Zeit seines Lebens, ja, war geschädigt. Das jüngste Kind, ein Mädchen, hatte die Hüftpfanne nicht richtig ausgebildet. Es musste mit dem Kind immer wieder ins Krankenhaus gegangen werden, mit dem Mädchen. Es ist bis heute nicht, es war fast irreparabel. Der Fuß zu kurz, ja, wie gesagt, immer wieder Krankenhausaufenthalt. Das mittlere Kind war gesund. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Mutter oder die Eltern hatten ziemlich viel zu tun mit den beiden Kindern. Einmal der Große, also der Erste, und einmal das Mädchen. Das dritte. Die hatten so viel zu tun, dass das mittlere Kind, es war zum Glück ein gesundes Kind, ja, fast vernachlässigt, nicht, will ich nicht sagen, aber ja, halt mitlief. Das mittlere Kind, das war ich. Und ich habe mir damals manches Mal gefragt, ja, lieben mich meine Eltern nicht so sehr, weil sie sich nicht so sehr mit mir befassen, weil sie, ja gut, als Kind kriegt man das nicht so alles mit. Später hat mir Mama einmal gesagt, das ist nicht wahr, ich bin so froh, dass ich dich habe, nur ich war auch dankbar, dass das alles bei dir von selber gegangen ist. Da ist alles von selber geworden und ich bin froh. Und ich selber war in dem Alter dann auch froh, als sie mir das sagte. Vielleicht hätte mir das gar nicht gut getan, so eingängig zu werden von der Liebe und von den Umsorgtwerden. Die anderen beiden mussten ja umsorgt werden, noch und noch. Vielleicht hätte das mir mehr geschadet. Ja. Das als Zwischen, wie man manches eben empfindet. Und das Empfinden ist nicht immer das Richtige oder ist nicht immer die Tatsache. Wenn ich zum dritten Beispiel komme, der steht in Markus 10. Markus 10. Vers 31. Nein, entschuldigt, Markus 10, 19 bis 21. Markus 10, 19 bis 21. Da geht es darum, dass der reiche Jüngling zu Jesus kommt. Und er sagt, du kennst doch seine Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, antwortete dann der reiche Jüngling, an diese Gebote habe ich mich von Jugend an gehalten. Und jetzt steht etwas da. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Das war doch der Jüngling, der ist doch dann gleich weggegangen, weil er gesagt hat, nee, das ist mir zu viel, ich soll alles verkaufen. Ich kann, nee. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Wenn ich zum vierten Beispiel jetzt komme, da werden wir sehen, da wird es noch schwieriger, wenn ich mich dieser Frage stelle, Liebe. In Lukas 23, 39 bis 43. Lukas 23, 39 bis 43. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte, bist du nun Christus, dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihm zurecht. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, kurz vor dem Tod? Wir werden hier zurecht bestraft. Wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig, er hat nichts Böses getan. Und zu Jesus sagte er, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, du wirst mit mir im Paradiese sein. Oh. Hier der Verbrecher, sage ich mal, der am Kreuz hängt, der hat nichts Gutes getan, der hat nicht die Gebote gehalten von Jugend an, der hat nicht dies oder jenes getan? Nein, nein, das hat er nicht. Aber die Frage, die wir jetzt uns stellen müssen, wen hat nun Jesus wirklich mehr geliebt? Könnt ihr mir eine Antwort geben? Nein, ich auch nicht. Ich kann keine Antwort geben. Wahrscheinlich alle gleich. Sie waren ihm alle wertvoll, weil Gott alle liebt. Gott ist ganz Liebe, das haben wir in 1. Johannes gelesen. Er liebt nicht nur jemand, sondern Gott ist ganz Liebe. Und momentan erscheint zwischen den beiden ein Widerspruch. Einerseits liebt Gott seine Geschöpfe, die Menschen leidenschaftlich. Sie sind die Krone der Schöpfung und was in 1. Mose steht, als sein Abbild geschaffen. Bevor du da warst, hatte Gott ein Bild von dir. Es ist nicht leicht, das muss ich auch dazu sagen, Gottes Gedanken bei jedem Menschen zu erkennen. Oder damit übereinzustimmen. Ich sage nur, und nachvollziehen, dass Gott auch diesen Menschen liebt, wenn jemand krank ist, belastet ist, süchtig ist. Sicher kann ich schon eine Antwort finden, indem ich sage, ja, das ist ein Teil der Sünde. Aber Gott wusste auch das. Und ich sage trotzdem, Gottes Liebe möchte dir, jedem Einzelnen von uns, die Gemeinschaft anbieten und bietet er auch an, nämlich in Jesus Christus, mit ihm in Ewigkeit zu leben. Gott ist ganz gerecht. Wenn ich über das Thema nur kurz streife, da muss ich Matthäus aufschlagen. Matthäus 5 und 6. Ich nehme auch nur die Überschriften. Wir kennen, nachdem wir immer wieder Gottes Wort lesen, da heißt es Versöhnung, als Überschrift Versöhnung mit dem Gegner, mit dem man sich gestritten hat. Kampf gegen die Sünde, Ehescheidung. Ich lasse das nur anklingen. Was ist Ehescheidung? Was sagt Jesus da in diesen Versen? Wenn jemand eine Frau ansieht, oder wenn ich drehe es jetzt mal um, wenn eine Frau einen Mann ansieht, um ihn zu begehren, da hat er schon die Ehe gebrochen. Ja, und er führt es noch weiter aus. In vielen Dingen, da muss ich nur sagen, oh liebe Zeit, dem kann ich nie, aber wirklich nie gerecht werden. Ich werde das nicht. Und es ist ein Fehler zu denken, wir werden ja ohne Sünde sein. Das ist ein Fehler, sage ich. Das kann nicht. Es geht nicht. Also bei mir geht es nicht. Es gibt vielleicht jemanden, der... Es ist ein Missverständnis zu meinen, das hatte ich auch früher mal so den Gedanken, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, hier ist die Erlösung, hier sind meine guten Daten, die Waage, und hier, ja, und das ist im Gleichgewicht, nicht? Wenn ich weniger Gutes getan habe, bleibt, schmeißt Christus etwas mehr von seinem Kreuz drauf, dann ist wieder im Gleichgewicht. Ich sage, das stimmt gar nicht. Erlöst werde ich nicht, weil ich Gutes tue. Oder weil ich, das ist das Gute tun oder das Tun, das soll ja heraus erwachsen, weil wir Gottes Liebe erkannt haben und das weitergeben wollen. Gott erlöst uns nicht wegen meiner Sünden, sage ich jetzt bös. Gott erlöst uns durch Jesus Christus. Wenn wir etwas erkannt haben und danach tun, ist es unser Vorteil? Also für mich war es nur ein Vorteil, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er mir die Erkenntnis geschenkt hat, der Sabbat ist der richtige Tag. Das war für mich nur ein Vorteil. Wisst ihr, ich war so ein Arbeitstier, ich hätte nie aufgehört zu arbeiten. Das wäre schlimm gewesen. Ich habe von früh bis Nacht gearbeitet, aber was schön war, ich musste am Freitag aufhören. Ja. Jesus bezahlte für alle Verfehlungen, für alle Unterlassungen, für alle Versäumnisse, auch für die unrechten Gedanken, wie jetzt vorhin angeklungen in der Bergpredigt. Sprich, Jesus bezahlte für alle Sünden. Ich meine, es ist sowieso ein Fehler. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Die meisten haben ein Auto, fahren irgendwo auf dem Parkplatz und da muss man Gebühren bezahlen. Meistens, sehr oft, außer man geht dann weiter weg und kann dann zufällig so umsonst parken. Und es ist euch vielleicht schon mal passiert, ihr habt immer bezahlt, immer eingeworfen, so viel lange, wie ihr da wart. War alles in Ordnung. Und einmal, da hat es euch pressiert, dann habt ihr vergessen einzuwerfen oder ihr habt gedacht, ihr bleibt nicht so lange auf dem Parkplatz stehen. Und als du wiedergekommen bist, ja, da war so ein Zettel dran gehangen mit Strafe. Jetzt frage ich euch, jetzt gehst du zur Polizei und sagst, jetzt passt mal auf, ich glaube, ich habe schon 500 Mal bezahlt. Und einmal, das müsst ihr doch einsehen, das geht doch nicht. Ich mache alles, aber hier habe ich halt einmal schnell gehandelt und es war nicht richtig. 500 Mal habe ich doch alles bezahlt. Wieso jetzt einmal und jetzt muss ich Strafe zahlen? Na, die werden sagen, na, das ist was, hast dem einfach nicht bezahlt. Und seht ihr, so ist es auch mit dem, wenn wir sagen, ja, ich bin so gut, ich habe immer gedacht, man kann so gut werden, aber ich bin nicht so gut geworden. Man kann so gut werden, ja, dann kann doch Gott die kleinen Sünden übersehen. Nee, das geht nicht. Das geht echt nicht. Er kann, als wenn er total gerecht ist, kann er nichts übersehen. Gar nichts. Er kann Christus Kreuz oder seinen Tod für diese Sünde hinstellen. Dann ist das in Ordnung. Aber ansonsten, jede Sünde, wenn sie noch so klein ist, führt zum Tod. Es ist nun mal so. Ein Parkplatz, Bezahlung nicht gemacht, führt zur Strafe. Ja. Und drum sage ich, das Heil für den Menschen ist für alle da. Gott liebt alle, ausnahmslos alle Menschen. In Johannes 5, Vers 24 heißt es ja, wer mich annimmt, und das ist der Knackpunkt, der ist gerecht. Ich fasse zusammen, unsere Liebe wird Stückwerk bleiben. Gottes Liebe ist grenzenlos. Und das muss man sich wirklich so, es ist so. Er liebt wirklich alle Menschen. Grenzenlos, und er liebt sie, ja, bedingungslos. Bedingungslos, ohne Ansehen der Person, Stand oder sonstigen. Aber Gott liebt die Menschen nicht folgenlos. Jesus ging für alle ans Kreuz, für alle. Wenn der Mensch sich selbst ausschließt, das heißt, Jesu Liebe nicht annimmt, dann hat es seine Folgen. Wenn ein Mensch, nur darf man das nicht verwechseln und nicht vergessen, ich zitiere noch einmal den Schächer am Kreuz, das war in seiner letzten Sekunde. Und das steht uns nicht zu, darüber zu urteilen, wie jemand in seiner letzten Sekunde zu Gott steht. Aber wenn er in seiner letzten Sekunde auch hier Gott ablehnt mit seiner Tat, Jesus Christus, dann hat das Folgen. Wie sagte Augustinus, liebe und tu, was du willst. All dein Denken und Tun und Handeln soll auf der Grundlage der Liebe geschehen. Gottes Liebe erwidern, wir sind wertvoll für Gott, indem wir seine Liebe annehmen und versuchen, diese Liebe weiterzugeben. Es wird nur ein schwacher Versuch sein, ein Abbild, weil wir Gottes Liebe, ich habe es ja anklingen lassen, Gott ist ganz Liebe, und so werden wir nicht. Aber wir können sie trotzdem weitergeben in unserer Schwachheit. Deshalb, je mehr wir Gottes Liebe erkennen, je mehr wir uns damit befassen, sage ich, desto besser wird es uns gelingen, diese Liebe weiterzugeben. Ich wünsche mir nur eins, ihr könnt jetzt alles vergessen, dass du dir die beiden Sätze merkst. Liebe und tu, was du willst. Alles lass aus der Liebe entspringen. Und das wollen wir üben. Gott helfe uns dabei. Amen.